Arthur, das war eine herausfordernde Einleitung. Ich bin Ältester dieser Gemeinde, aber ich muss euch sagen, ich war letzte Woche im Gefängnis. Ich habe alles verloren, ich habe aufgegeben. Gut, ihr seid noch da. Ich war im Gefängnis, wirklich. Und zwar, als ich mit meinem 9-jährigen Sohn Monopoly gespielt habe. Ich habe diese Karte bekommen: Gehen Sie in das Gefängnis, gehen Sie direkt dorthin. Und mein Sohn war der Einzige, der mich da besucht hat. Das Problem war nur, ich war da häufiger. Er nicht. Er hat alles aufgekauft. Er hat mich total pleite gemacht. Er hat gejubelt, weil er gewonnen hat. Und ich habe verloren. Alles. So lange, bis ich aufgegeben habe. Dieses Spiel. Dieses Monopoly-Spiel. Ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele. Deswegen musste mein 9-Jähriger auch herhalten. Ich weiß, der ein oder andere von euch auch. Es macht Spaß zu spielen und ich liebe es, auch so Strategiespiele zu spielen, wo man überlegen muss, nicht nur würfeln, aber am Ende zählt ja eigentlich, wer wird denn jetzt der Spielekönig? Wer gewinnt denn jetzt? Und ich kann euch sagen, ich habe die Hoffnung, beim nächsten Spiel, da werde ich meinen Sohn schlagen ist ein hartes Wort. Ich versuche, gegen ihn zu gewinnen. Ja? Aber diese Hoffnung habe ich. Hoffnung, es war letzte Woche Thema und ich möchte da ein Stück weit weitermachen. Viele spielen Spiele und geben sich voll da rein. So ich zum Beispiel. Und ich weiß, es sitzen noch ein paar andere hier, die es auch lieben. Und manche spielen auch ihr Leben so oder tun in ihrem Leben so, als wäre das alles, als wäre dieses Spiel wirklich alles, das Spiel des Lebens. Und dann stellt sich die Frage am Ende, und dann, was bleibt? Vor einem Monat habe ich meinen lieben Schwiegervater mit beerdigt. Was bleibt am Ende? Diese Frage hat sich mir gestellt und die Frage: Hast du klug gespielt? Hast du weise gespielt? Stellt sich dann die Frage, bist du die Karriereleiter schön weit nach oben? Oder stellt sich dann die Frage, habe ich bei schöner Wohnen auch die tollsten Rosen im Garten gehabt? Ich kann euch sagen, am Schluss, am Lebensende, gibt es nur zwei Varianten. Entweder es war alles Zufall, und sämtliche Spielfiguren, egal ob König oder Bauer beim Schach, und das hat einer gesagt, am Ende wandert einfach alles wieder in die dunkle Kiste. Oder aber gehe ich davon aus, dass es einen Schöpfergott gibt, der die Welt erschaffen hat, wo ich weiß, er möchte mehr mit diesem Leben, als dass du nur da bist und irgendwann verschwindest. Oder landet alles nur in einer dunklen Dose? Diese Hoffnung von uns Christen ist ja nicht nur, dass wir irgendwann in der Ewigkeit bei diesem Schöpfergott sind und dieses Ziel ansteuern mit unserer Entscheidung, die wir hier auf dieser Erde treffen. Wir müssen uns immer bewusst machen, abgerechnet wird am Ende des Spiels. Am Ende des Spiels. Da wird erst gezählt, wer ist Sieger. am Ende des Lebens, ein Mann hat sich investiert. Er hat die schönste Frau aus der Nachbarschaft geheiratet, großen Hof geerbt, viel gearbeitet, wirklich alles investiert. Ganz liebe Kinder, wo man sagt, jawohl, aus denen wird mal was. Er hat alles investiert, seine ganze Zeit, sein ganzes Leben, hat viel Geld gesammelt und ist gestorben. Und dann trifft sich die Trauergemeinde und die Frage ist natürlich auch, wie geht's den Hinterbliebenen? Aber die Frage ist, boah, was der alles hinterlassen hat. Und ihr habt richtig gehört. Was hat er hinterlassen? Haus? Ja. Auto? Ja. Familie, Freunde? Ja. Aber er hat alles hinterlassen. Alles ist da geblieben. Reich sein vor Gott. Ich möchte mit euch zusammen da eine Bibelstelle lesen, und zwar aus Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Er, und da geht es um Jesus, er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Gewächs und meine Güter einsammeln. Und ich will dann zu meiner Seele sagen: Was? Du hast viele Güter darin, liegen auf viele Jahre Ruhe und Frieden, iss und trink, sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? Also ist der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Dieser Mann, von dem Jesus da spricht, der hat offensichtlich ein falsches Ziel gewählt. Und es klingt für uns irgendwie so hart. Ein anderer junger Mann, der viel Geld hatte, kam zu Jesus und sagt: Sag mal, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und wer von euch in der Bibel gelesen hat und ganz vorne angefangen hat, der hat dort etwas gelesen, dass Gott die Erde erschaffen hat. Dann hat er gelesen, dass dieser Gott mit Adam und Eva was gemacht hat? Regelkunde? Nein, zuerst nicht. Er hat ihnen gesagt, das ist alles für euch, von dem Baum nicht. Aber er hat etwas gemacht. Er ist mit ihnen durch den Garten spaziert. Er ist mit ihnen dort lang gegangen. Dieser große Gott ist mit den Menschen dort durch den Garten spaziert. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Gemeinschaft gehabt, Gespräche geführt. Und das ist das, was Gott auch möchte in der Ewigkeit. Das ist das, was Gott auch mit uns möchte in der Ewigkeit. Und dann sehen wir Jesus, der fragt: Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortet: Ja, klar. Das heißt, dieser Petrus, der kommt in diese Beziehung, wo Jesus ihn fragt: Sag mal, wie sieht's bei dir aus? Da wird es ganz persönlich. Und da hat nicht der Johannes gesagt: Du weißt doch, der Petrus ist ganz okay. Und der Thomas hat gesagt: Naja, muss er darauf antworten? Petrus hat darauf geantwortet, hat gesagt: Ja, Jesus, ich habe dich lieb, du weißt es. Und damit sind wir bei einem nächsten Punkt, und der ist ganz wesentlich und ganz wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch so Gesellschaftsspiele gerne spielt. Ich kenne euch nicht alle, aber wenn du dran bist, dann bist du dran, nicht der Nächste. Dann kann kein anderer für dich würfeln. Wenn du dran bist, dann bist du am Zug. Wenn ihr ein Kartenspiel spielt, dann kannst du nicht sagen: Leg du mal schnell diese Karte für mich. Das funktioniert nicht. Da gibt es diese Regeln: Wenn du am Zug bist, dann kann keiner für dich diesen Zug machen. Keiner hat diese Begabung, die du hast. Gott hat dich extra so gemacht, wie du bist. Und bei Gott gibt es kein Aussetzen, so nach dem Motto, du pass auf, die nächsten zwei Runden bin ich mal weg. Gibt's nicht. Bei Gott bedeutet immer, wenn ich aussetze, ein Nein. Wenn Jesus sagt, du bist dran, jetzt mach einen Zug, ich habe dich aufgefordert, hey, guck mal, da vorne ist dein Arbeitskollege, dein Schulkamerad. Nächste Woche ist Grillen, du weißt, der läuft überall hin zum Grillen, der freut sich immer, wenn du ihn einlädst und er bekommt die Chance, von Jesus zu hören. Und du sagst, oh, ich überlege noch, bis nächste Woche Sonntag. Dann ist die Zeit vorbei. Oder du denkst dich, naja, gut, ich lade meinen Nachbarn gerne ein. Wenn er gerade zufällig draußen steht an seinem Auto am Samstag, wenn ich losfahren will, und er hat seine Bibel unterm Arm, dann frage ich ihn, ach, willst du zu uns kommen? Dann ist die Gelegenheit wahrscheinlich günstig. Oder? Bei Jesus gibt es kein Nein. Keiner kann deinen Platz einnehmen, wenn du meinst, auszusetzen. Diese Beziehung zwischen dir und Gott kann auch kein anderer kitten. Da kann keiner kommen und sagen, gib mal deinen Würfel, ich mach mal schnell. Sondern du bist am Zug, keiner kann das. Aber ich höre da schon ein, ja, Andi, ja klar, aber weißt du, ich bin gerade so ganz besonders drauf. Ich habe gerade die und die Umstände. Ich habe in der Bibel, und den kennt ihr sicherlich, einen Mann gefunden, dieser Daniel. Ihr müsst euch überlegen, ein junger Mann, es ist Krieg, das Land wird zerstört, der wird entführt. Dieser junge Mann wird zu Arbeitsdienst herangezogen, damit nicht genug. Man sagt, damit du dich auch an gar nichts erinnerst, bekommst du sogar einen neuen Namen. Deine ganze Identität ist hin. Du bist jetzt praktisch neu, hier bei uns unterdrückt. Du heißt jetzt nicht mehr Daniel, du heißt jetzt Belsazar, fertig. Was hätte dieser junge Mann machen müssen? Eigentlich? Also Gott, wenn sich die Umstände ändern, wenn ich wieder in Jerusalem... Nein, er geht bei und packt in dieser Situation an. Er nimmt diese Situation an und sagt, jawohl, ich will mich trotzdem entscheiden. Ich will mich entscheiden, nicht gegen Gott zu sündigen. Ich will auf dieser Spur mit Jesus weitergehen. Und dieser Beschluss endet in dem erfolgreichen Experiment, dass er nur Wasser und Gemüse isst und nachher mit einer der höchsten Leute in einem Riesenkönigreich wird. Diese Treue hat Gott belohnt. Dieses Experiment ist geglückt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Fernsehdoku schaut. Es gibt manchmal so, das nennt sich lebendige Physik. Ja, wir haben letzte Woche so etwas angeschaut, da hat sich jemand an eine Wand gestellt, mit dem Rücken zur Wand, eine 1 Tonne schwere Eisenkugel, eine Abrissbirne, direkt hier an die Nase gehalten und dann hat er die schwingen lassen. Rüber in die andere Seite der Halle und die Kugel kam zurück auf ihn zu. Er hat gesagt, Gesetzmäßigkeit der Physik, die Kugel geht weg, es wird keine Energie hinzugefügt, das heißt, sie darf normalerweise nicht weiter schwingen als bis zu meiner Nasenspitze. Und er stand so an der Wand. Bevor er das aber gemacht hat, hat er erstmal getestet, erstmal einen Zollstock hingehalten, dann hat das geklappt, dann hat er einen Dummy hingestellt und dann ist er beigegangen und hat sich dahingestellt. Und tatsächlich, die Kugel ist weggeschwungen, könnt ihr euch vorstellen, 1 Tonne, kam dann direkt an seine Nasenspitze und ist wieder weg. Alle, die da standen, haben applaudiert. Lebendige Physik. Sagt ihr, klar, kennen wir uns aus, Mathe, Physik, alles kein Problem. Jemand anderes hat ein anderes Experiment gemacht. Die sind beigegangen und haben unter Wasser eine Kalaschnikow abgefeuert. So, und dieser Mann hat sich, ich weiß nicht genau, ich meine, 3 oder 4 Meter, so in dem Dreh, davon entfernt unter Wasser hingestellt. Weiß nicht, hat jemand dieses Experiment schon mal gesehen? Weißt du, wie weit das war? 3, 4 Meter, ne? So in dem Dreh. und eine ganz normale Gewehrkugel kam da raus. Die haben auch erst getestet und überlegt und gemacht. Aber dieses Wasser hat diese Kugel so stark abgebremst, dass die Kugel mit aller Geschwindigkeit rauskam und dann runtergefallen ist. Dieses Wasser hatte so eine Stoppwirkung. Lebendige Physik. Das haben die gemacht nach etlichen Experimenten. Dann habe ich gedacht, boah, sind die mutig. Das wünsche ich mir eigentlich in meinem Christenleben auch. Wenn ich glaube, dass diese Gesetzmäßigkeiten der Physik Auswirkungen haben, und die machen das, glaube ich dann an diesen Schöpfergott, an diesen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat? Oder warte ich ab, bis die Lebensumstände etwas besser sind? Was ist das für ein Vertrauen in diese Gesetzmäßigkeit? Was ist das für ein Vertrauen in diesen Gott, der die Gesetzmäßigkeiten übrigens geschaffen hat? Am Ende, und das ist das Problem, landet alles in der Kiste. Am Ende des Spiels ist alles wieder aufgeräumt, alles weg. Und dabei ist es so ziemlich egal, wie die Kiste aussieht. Das Spiel ist dann zu Ende. Und dann, in der Bibel steht, Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich weiß, so eine Predigt haben wir, weiß nicht, hier schon mal gehabt. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass ich mehr bin als mein Körper, als meine Nase, als meine Augen? Mehr bin als meine Arbeitsstätte, mein Erfolg? Dass ich mehr bin als mein Ruf oder mein Besitz? Dass ich mehr bin als Umstände oder Beziehungen, die ich habe? Das lasse ich alles zum Schluss zurück. Die Spielsachen bleiben irdisch. Wenn Jesus davon spricht, dass der Tod, Rost, Motten und Räuber alles holen werden und wir investieren uns nur da drin, ist es am Ende eigentlich egal, ob man als Sieger war oder sich irgendwie durchgemogelt hat. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt diesen Sommer auf Reisen geht, falls ihr im Hotelzimmer seid und nicht Spiele spielt, sondern im Hotelzimmer, dann schaut euch mal um. Meistens ist es so, da wo wir hingehen, da schieben wir unsere Betten irgendwie ein bisschen anders. Weil die stehen so komisch, das nimmt so viel Platz weg. Und wir sagen, wir hätten sie gerne ein bisschen so, da wo wir hinfahren, da geht das. Aber mehr investieren wir dort nicht in dieses Zimmer. Nein, wir gehen nicht bei und sanieren das Waschbecken. Wir rupfen auch nicht die Tapete ab in diesem Hotel, da wo wir untergebracht sind, und tapezieren neu. Wir kaufen auch keine neuen Möbel. Für diese eine Übernachtung oder zwei oder drei in diesem Hotelzimmer. Ein kluger Spieler investiert dort, wo es Bestand hat. Und wenn ich weiß, ich gehe aus diesem Hotelzimmer ganz schnell wieder raus, dann werde ich vielleicht das eine oder andere umstellen, aber bestimmt nicht alles investieren. Übrigens, falls jemand von euch gerne Monopoly spielt und spielt gegen mich, macht das gerne. Ich würde dann mit Monopoly-Geld spielen. Das sind einfach Papierzettel, da steht eine Zahl drauf. Und wenn ihr sagt, ich investiere gerne, ihr dürft gerne damit echtem Geld spielen. Ich stelle mich dazu bereit. Ihr werdet aber schnell merken, investiere ich da wirklich alles in dieses kurze Spiel? Echtes? So ähnlich ist das auch im Vergleich zwischen unserem Leben und der Ewigkeit. So ähnlich ist auch dieser Vergleich, wie das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, was ist danach, sagt der Salomo. Und dann, keiner kommt auf die Idee, da mit echtem Geld mit mir zu spielen, oder? Ihr dürft anschließend gerne auf mich zukommen. Das kriegen wir sonst auch schon hin. Was ist mir was wert? Wer von euch nicht gerne Spiele spielt, nicht verreist, manche Mamas, eine Frage an euch, was passiert, wenn du einem zweijährigen Kind das Lieblingskuscheltier wegnimmst? Meins, meins, da kämpfen die für. Und du als Erwachsener denkst vielleicht auch, komm, für dieses kleine Tierchen investierst du deine ganze Kraft, alles, du sagst, das ist deins und dafür gibst du alles andere hin. Mama, du kannst auch diesen Zettel haben. Da steht eine 50 drauf, ist ein echter Euroschein. Das ist mein Kuscheltier, dafür kannst du dir 10 kaufen. Nein, das ist meins. Und wenn wir in der Bibel lesen, dem Herrn gehört die ganze Erde, auch mit allem, was darauf lebt, Psalm 24, Vers 1, dann ist das alles. Übrigens auch alles Gold und Silber, steht in Haggai 2, Vers 8. Das bedeutet also, wenn wir diesen Schritt weiterdenken, dass Gott alles gehört, alles, dann haben wir es nur ausgeliehen. Alles, was du hast, ist von diesem Gott geliehen. Wenn du überlegst, du leihst dir ein Auto aus und gibst es wieder zurück und sagst, du, tut mir leid, ja, ich bin da, da stand so ein komischer Pfosten, deswegen ist das Auto an der Seite, hat einen neuen Zierstreifen von vorne bis hinten, ist jetzt silberfarben. Oder du sagst, guck mal hier, du hast mir eine Tortenplatte geliehen, lieb von dir, ich gebe dir zwei wieder, gut, das sind jeweils nur eine Hälfte, aber ne, kannst es vielleicht besser anrichten, ist mir leider zerbrochen. Du wirst Rechenschaft ablegen müssen für die Sachen, die du geliehen bekommen hast von Gott. Und das geht nicht nur um Sachen, sondern es geht auch um die Gaben, die du bekommen hast. Es geht darum, wie du bist, es geht darum, was du bist. Für alles Rechenschaft ablegen vor Gott. Ja, und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das denn jetzt? Reichtum haben oder reich sein? Wer von euch heute Morgen hier vorbeigekommen ist, ich habe davon ein Bild gemacht. Draußen im Schaukasten hängt was, das war nicht abgesprochen. Da steht, alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum. Ja, es fehlt ihnen an nichts. Da habe ich gedacht, okay, was hat die Person, die das so liebevoll und hübsch dekoriert hat, damit gemeint? Und wenn daneben steht, wen Gott reich macht, den kann kein Mensch arm machen. Ja, und nun, was bedeutet das jetzt reich sein, Reichtum haben? Dieser Mann, von dem wir gelesen haben in der Bibel, dieser Reiche, von dem Jesus erzählt hat, dass Jesus nicht beigegangen hat, gesagt, der war super böse. Der hat betrogen, gelogen, alle über den Tisch gezogen. Er hat sich benommen. Nein. Was sagt er über diesen Mann? Ganz einfach. So und so war das, die Fakten aufgezählt, und dann sagt er, so ein Narr. So ein Idiot. Oder Jesus erzählt eine andere Geschichte. Was ist, wenn er wiederkommt und dort sind die Jungfrauen, die Kerzen ausgehen lassen, weil sie sagen, naja, wahrscheinlich kommt er noch nicht wieder. Bist du heute bereit, Gott gegenüberzustehen? Ich weiß, viele von uns leben als Christen auch diese Überzeugung, dass sie einst beim Heiland sind und dass er eines Tages wiederkommt. Das ist auch in unserem Glaubensbekenntnis drin. Aber wir haben doch so viele Verpflichtungen, oder? Mit wir, ich auch. Ja, und ich war übrigens gestern nicht deswegen nicht hier, weil ich im Gefängnis war, sondern deswegen, weil ich gestern arbeiten musste. Ja, also es gibt jede Menge Verpflichtungen, die uns bewegen müssen, die wir tun müssen. Ich habe hier aus einem Buch von John Ortberg, möchte ich euch mal gerade etwas vorlesen, weil ich fand das so interessant, wie ich das vielleicht nicht so und sicherlich nicht so formulieren kann. Wir haben zwar den Eindruck, dass die einschneidenden Entscheidungen, so wie gestern zum Beispiel die Hochzeit, am meisten Raum in unserem Leben einnehmen, aber die routinemäßigen und stillschweigenden Verpflichtungen bestimmen in Wirklichkeit unseren Alltag, weil es so viele davon gibt und weil sie uns täglich begegnen und für sich betrachtet so unbedeutend erscheinen. Und wir merken gar nicht, wie der Widerspruch zwischen dem, was uns angeblich so wichtig ist, und dem, womit wir tatsächlich unsere Zeit verbringen, immer, immer größer wird. Also diese Entscheidung im Leben, diese kleinen, wenn ich sage, okay, so wie bei Janice und Nico, die es gemacht haben, wenn ich heirate, dann soll es ein Partner sein, ich habe ganz klare Vorstellungen, der mit Jesus den Weg geht, der so und so ist. Und Gott, ich möchte das unter deinen Segen stellen, was sie gestern getan haben. Diese Entscheidung gebe ich dir. Aber auch diese ganzen vielen Kleinen im Alltag sind das, was uns meistens bewegt und das, was uns ja, ausmacht, das, was uns ständig umhertreibt. Oft vergehen manche Tage ganz schön langsam, aber die Jahre wie im Flug, habe ich von jemandem gehört. Die Tage vergehen langsam, aber die Jahre wie im Flug, rückwärts betrachtet. Und im Leben, wie ist es da? Wie ist es da? Wie spiele ich mein Leben? Okay, manchmal klappt auch was nicht und dann habe ich echt gute Ausreden. Man überlegt ja immer schnell. Wenn man irgendwas getan hat, so in einem Spiel, dann überlegt man, wie kriege ich das jetzt wieder hingebogen? Wie kriege ich jetzt Gott für diese Situation eine Ausrede? Ein Spiel beim Golf, da kann man eine Lady schlagen. Ja, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern das ist da, wo der Mann den ersten Schlag macht. Wenn man den nicht gut genug trifft, dann rollt der, aber nicht bis zu dem Platz, wo der Damenabschlag ist. Der ist ein bisschen näher dran. Und dann sagt man, der hat eine Lady geschlagen. Jetzt kann man natürlich beigehen, gerade in diesem Spiel, und den Ball ein bisschen vorschubsen. So ein bisschen schummeln. So ein bisschen betrügen. In diesem Zusammenhang fällt mir gerade auf, kennt jemand von euch einen Begriff für ehrliche Spieler? Mir ist keiner eingefallen. Ich kenne nur Begriffe, Betrüger, Schummler und so weiter, für unehrliche Spieler. Für Leute, die das halt nicht hinbekommen und dort halt nachgeben. Dieser Versuchung ist, guckt keiner, ich schummel mir gerade mal was zurecht. Ich suche mir eine Ausrede und damit versuche ich halt zu zeigen, naja, guck mal, so wie der Ball jetzt liegt, wie ich das spielen müsste, nee, anders gefällt mir das besser. Und das Ergebnis ist, ich betrüge nicht nur mich, die Mitspieler, sondern in meinem Leben so auch Gott. Und dann die Frage, hey, du hast geschummelt. Habt ihr sicherlich nur als Kinder gehört. Du hast geschummelt. Und die Ausrede, so und so, nein. Und die letzte Ausrede, ja, glaubst du etwa, dass ich lüge? Andi, glaubst du wirklich, dass ich so bin? Glaubst du etwa, dass ich lüge? Und dann kommt die Antwort, ja. Ich glaube, dass alle Menschen lügen. Jeder Mensch hat schon mal gelogen. Puh, harte Antwort, oder? Und das sind übrigens nicht nur Wahlversprechen, die nicht gehalten werden. Es sind nicht nur die Handynetzbetreiber, die das nicht hinbekommen, obwohl sie sagen, alles funktioniert. Auch wir stehen in der Gefahr, Versprechen zu brechen und etwas Gesagtes nicht einzuhalten. Wir liegen alle in dieser Gefahr. Aber ich denke, dieses Problem liegt nicht an diesen äußeren Sachen, an diesen äußeren Punkten, sondern die liegt tiefer. Ziel des Spiels ist es ja nicht nur, Regeln zu befolgen. Weiß nicht, wer von euch, darf ich mal sehen, wer von euch kann Schach spielen? Das ist ja erschreckend. Wir müssen euch Nachhilfeunterricht geben. Ja? Also wer von euch Schach spielt, der weiß, es gibt ganz klare Regeln, nach denen man ziehen kann. Aber es hilft dem Schachspiel nichts, wenn du jede Regel kennst, aber nicht setzt. Wenn du am Zug bist und machst einfach nichts. Gut, ich weiß, beim Schach dauert das manchmal sehr lange, sehr spannend zuzugucken, wie die überlegen und nachdenken. Aber letztendlich muss man doch ziehen. Und wenn du sagst, nö, mache ich nicht, dann hast du alle Regeln vielleicht eingehalten. Aber darum ging es Jesus niemals. Selbst Christen, die sich in die Einsamkeit verzogen haben, als Eremiten irgendwo ganz abgelegen gelebt haben, haben gemerkt, nee, das war nicht das Problem. Also scheint das etwas anderes zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, als nur Fehler zu vermeiden, oder? Oder fällt mir was ein? Es gab eine Umfrage in den USA unter Pfarrern und Pastoren. 90%, also fast 100, 90% haben angegeben, dass ihre Predigten überdurchschnittlich sind. Bei 90% überdurchschnittlich, okay. Und das von Leuten, die eigentlich wissen müssten, Römer 12, Vers 3, den anderen höher achten als sich selbst, bescheiden sein und sowas. Für alle, die jetzt gelacht haben, in Deutschland gab es eine Umfrage. Im Durchschnitt hält sich jeder für 10 Jahre jünger, als er tatsächlich ist. Im Durchschnitt. Und übrigens hält er sich für jünger aussehend, und zwar 5 Jahre jünger aussehend, als der Rest seines Jahrgangs. Die Hälfte hält sich dafür. Also das heißt, wir selber versuchen uns manche Sachen schön zu reden in unserem Leben, versuchen etwas darzustellen, was vielleicht gar nicht passt. Bei Gott geht das aber nicht nur um Charakterveränderung zu sagen, ja, oder um Regelbefolgung. Wisst ihr, als dieser Jesus auf der Erde war, wen hat er sich dort ausgesucht? Wen hat er da mitgenommen, habe ich mich gefragt. Er hat Fischer genommen, er hat Zöllner genommen. Er hat nicht diese sprachliche Elite, er ist nicht in die Stadt gegangen und hat gesagt, boah, der ist Bürgermeister, der hat Einfluss. Den nehme ich als Jünger. Ich gehe da in die Stadt, das ist der oberste Schauspieler, der beste Redner in der ganzen Stadt. Den nehme ich mit, weil der wird später mal. Nein, Jesus hat Jünger ausgesucht und mit ihnen Zeit verbracht. Er hat mit ihnen eine Beziehung gelebt. Er war mit ihnen unterwegs. Und deswegen konnten sie später auch ganz mutig sein und sagen, jawohl, Jesus ist auferstanden erlebt, das haben wir erlebt und das erzählen wir weiter. Diese Gewissheit und der Heilige Geist, der in ihnen war, hat ihnen diese Kraft gegeben. Und diese Gemeinschaft, die sie mit Jesus gelebt haben. Gemeinschaft gelebt. Gestern das beste Beispiel hier mit der Hochzeit. Ich glaube, Nico und Janice haben nicht nur geheiratet, um jetzt heute Morgen zu sagen, wir haben eine tolle Hochzeitsnacht gehabt. Und machen wir jetzt heute Nachmittag noch einen Spaziergang? Wie ist das Wetter? Es regnet. Wenn die Sonne scheint, machen wir eins nur bis zur Eisdiele und dann war Ehe. Ich gehe davon aus, das ist nicht der Fall, sondern sie wollen ihre Beziehung leben. Bis zum Tod. Bis es zu Ende ist. Ein Leben lang. Auch die Ergebnisse miteinander tragen. Das, was sie gemeinsam erleben, das, was sie gemeinsam auf den Weg bringen. Und so ist es auch bei Gott. Es ist ja kein Plus als Hobby in unserem Leben. Sondern wenn ich sage, Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz, mach du mich neu. Ich will nicht alles in so ein Spiel investieren auf dieser Erde, was bald vorbei ist, sondern in die Ewigkeit, in diese Beziehung zu dir. Dann ist das, wir sagen dazu, eine Bekehrung, eine Umkehr, eine Zeitenwende auch, weil meine Zeit, alles investiere ich dann. Und übrigens, Zeitenwende kommt nicht von Wand. Ja, also da ist dann nicht eine Wand, sondern es ist eine Umkehr. Liebe Leute, es geht mit Jesus mehr als um eine Verpackung. Es geht nicht darum, aus einem schwarzen Kasten einen bunten zu machen. Darum geht es bei Jesus nicht. Sondern es geht darum, dass wir merken, was Jesus von uns möchte, dass wir das leben. Wisst ihr, viele bringen dann den Spruch, und das denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch, aha, Andi, dir geht es um den Spruch, wir vergessen oft, dass wir sterben müssen. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, ich sage euch, wir vergessen oft, dass wir leben sollen. Wir vergessen, dass wir leben sollen als Christen, oder? Wie geht es dir dabei? Aber damit nicht nur die Vitalfunktion, Atmen, Trinken, Bewegung. Wir sind mehr, haben wir vorhin schon gehört. Und da ist es egal, wo wir gerade sind, wo du dich gerade fühlst. Die Apostel waren so treu in ihrem Dienst bis zum Tod. Damals im alten Rom, gekreuzigt, umgebracht, verbrannt, heute in vielen Teilen der Erde hingerichtet, weil sie an Jesus glauben, eingesperrt. kann es auch bedeuten. Und was juckt dich so? Wir sagen unseren Kindern immer, wenn dich eine Mücke gepiekst hat, dann nicht so kratzen. Auch wenn dir das Gefühl danach ist. Diesen Sommer werden wir viele Mücken erwarten hier. Aber je mehr du kratzt, je mehr tut das weh. Und ich wünsche uns einfach, dass wir uns nicht diesem hingeben, wenn wir dazu angestachelt werden, ich sag's mal so, uns in dieses Spiel zu investieren, nur dort zu leben und das Wichtigste zu vergessen, weil das ist dann ein echter Teufelskreis. Da komme ich zum Schluss. Wie lange muss ich denn jetzt spielen, um zufrieden zu sein, um zu sagen, jawohl, ich bin der Sieger? Wie lange muss ich spielen? So lange, bis ich alles habe. So lange bei diesem Spiel, so lange, bis alle anderen pleite sind. Und ich kann euch sagen, dann ist man ziemlich einsam. Wenn du die Berge voll Geld vor dir hast und die anderen haben nichts mehr, dann bist du ziemlich einsam. Dann ist man alleine und hat gewonnen und doch verloren. Oder? Und dieser Narr, von dem Jesus gesprochen hat, dieser Mann, der dann plötzlich gestorben ist, der sprach zu sich, was will ich denn machen? Der sprach zu sich selber, was mache ich denn jetzt? Der hatte keine Freunde, der hatte keine Beziehung, mit denen er reden konnte. Und das ist die Strategie vom Teufel. Übrigens, ich spiele sehr gerne Spiele, habe ich schon wiederholt gesagt. Und das Problem ist, meine Kinder mussten darunter leiden. Mein großer Sohn lacht. Ich habe sie übrigens nicht gewinnen lassen. Ich bin ein schlechter Vater, ich weiß. Ich habe sie nicht gewinnen lassen. Papa, mit dir spiele ich nicht mehr. Ich habe ganz viele dieser bunten Kisten, ganz, ganz viele. Ich habe sehr viele Spiele. Das Problem ist nur, wenn alle Kinder sagen, Papa, du willst immer gewinnen. Und wenn ich mit jemand anders noch spiele, gibst du dem Tipps, damit ich verliere. Dann machen sämtliche Kisten keinen Sinn mehr. Dann sitzt man da und sagt, jetzt habe ich viele Kisten und bin doch alleine. War das klug? Ich weiß nicht. Ja, inzwischen, Entschuldigung, wenn ich dich zitiere, sagt er, ein geschenkter Sieg ist kein Sieg. Jetzt spielt er genauso. Sagt, ich musste das auch lernen. Er lacht, gut. Ja, ich musste das auch lernen. Irgendwas geschenkt zu bekommen, einfach so, das ist dann nicht dieser Erfolg. Das ist dann nicht das, warum ich gespielt habe, ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Weil ich weiß, wenn das Spiel zu Ende ist, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe gewonnen, davon spricht Paulus. Der war übrigens zum Schluss nicht König von Israel. Der saß zum Schluss im Gefängnis und hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel erreicht. So ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und am Ende des Spiels landet alles wieder in der Kiste. Aber, und das ist das, was ich einem jeden von euch mitgeben möchte, Gott hat den letzten Zug. Gott hat den letzten Zug. Er ist die Bank, sag ich mal. Wir dürfen und sollen uns investieren. Und Gott steht dahinter und sagt, mach das. Trau dich, diesen Dienst wahrzunehmen. Okay, ich weiß, einige sagen, oh, wenn die Umstände anders sind, oder aber ich möchte gern die Bank sein. Oder lieber Mitspieler, ich nehme dir jetzt alles weg. Weil, ne? So funktioniert das nicht. Sondern dort, wo du bist, nicht da, wo du irgendwann mal sein möchtest, investiere dich da. Für deinen Herrn, für dein Heiland, für Jesus Christus. Und dann werden wir eins bei ihm sein. Und dann gibt es diese Trophäensammlung. Nicht mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Das Haus ist zusammengefallen, die Yacht ist abgegluckert, das Auto war ein Diesel, ist also kaputt. Das bleibt nicht bestehen, sondern halt das, was du bei Jesus im Himmel, in der Ewigkeit als Schätze gesammelt hast. Und ich wünsche uns jedem, dass wir dann hören, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist das, was Jesus einem jeden von uns sagen möchte. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Jesus hat den letzten Zug. Er ist der Sieger. Und wenn du dich daran erinnerst, wie ich mich hingesetzt habe, ich habe eure Augen nicht gesehen. Aber Gott sieht jetzt genauso euer Herz an und sagt, wie sieht's bei dir aus? Merkst du, dass das Spiel hier auf dieser Erde nicht lange dauert? Wo investierst du dich?